SWR 2 Lesezeichen. Menschen und Bücher aus der Region.
Heute mit Marion Bartzen und dem Romanisten und Literaturkritiker Niklas Bender. Lesen hilft, im Leben zu bestehen. Das behauptet der junge Trierer Romanistikprofessor Niklas Bender und belegt das in einem Essay, einem klugen Essay, wie ich finde, mit Beispielen aus der Literatur. Die französischen Dichter Gustave Flaubert, Charles Baudelaire und Michel Houellebecq hauptsächlich zitiert und kommentiert Bender. Und er versucht nachzuweisen, wie der Leser fürs eigene Leben gewinnt, indem er deren Romanfiguren begleitet oder sich auf deren Lyrik einlässt. Der Essay ist jetzt als schmaler Band erschienen. Verpasste und erfasste Möglichkeiten, Lesen als Lebenskunst, heißt er. Herr Bender, Sie unterscheiden gleich am Anfang zwischen guter, lebensunterstützender Literatur und der eher einfachen Unterhaltungslektüre. Ich war ein bisschen irritiert, dass Sie Daniel Kehlmanns Buch Till zu letzterer zählen. Was macht denn gute Literatur in Ihrem Sinn aus?
Also Kehlmann ist ein Grenzfall. Ich kenne ihn auch nicht gut genug, um da ein abschließendes Urteil zu fällen. Nach dem Eulenspiegel-Roman sieht das vielleicht anders aus. Allgemein, denke ich, ist es wichtig, dass eine anspruchsvolle Literatur wirklich eindeutig nicht nur gefällig ist. Ja? Das heißt nicht, dass sie irgendwie problembeladen, bedeutungsschwer, irgendwie ihre eigene Relevanz vor sich hertragend daherkommen muss. Gar nicht. Im Gegenteil, ich finde, manche Formen von Leichtigkeit sind wunderbar. Es gibt Gedichte, die scheinen nur ein Lufthauch zu sein, aber sie erschüttern einen. Es muss so sein, dass es halt auf die Dauer letzten Endes was ausmacht. Also nach Wochen, nach Monaten. Mir ist es beim Lesen eine Zeit lang so gegangen, dass ich mich stark auf die Eindrücke des Moments verlassen habe. Es mag ein Effekt des Lebensalters sein, aber ich schaue immer mehr darauf, wie sich letzten Endes die Wirkungen in längeren Zyklen niederschlagen. Und wirklich bedeutungsvolle Literatur muss uns Monate, Jahre später in irgendeiner Weise noch berührt haben. Das finde ich wichtig.
Sie sind 42, haben zwei Kinder, Ihrem Sohn Artus, gerade ein Jahr alt, haben Sie das Buch gewidmet mit dem Satz »Die Möglichkeit des Glücks«. Gar nicht so einfach in der heutigen Zeit, sagen Sie, die verarmt ist an Sinnmöglichkeiten und stattdessen eine absolute Dominanz der virtuellen Welt hat. Die Konkurrenz von Bild und Ton sei groß, weil beide viel einfacher aufzunehmen seien. Aber sie schränkten zugleich auch ein, denn sie ließen kaum Freiraum für eigenes Erleben, eigenes Empfinden. Was daran ist denn bedenklich für Sie?
Also in letzter Zeit sind ja die Serien das große Phänomen, also die ich auch schaue wie ein Verrückter, das ist klar. Das ist auch eine wunderbare Sache. Der Punkt ist nur, wenn man nur noch das schaut, ich glaube, dann geht einem was verloren. Bild und Ton sind sehr viel eingängiger, sehr viel leichter zugänglich, das ist klar. Aber es ist auch so, dass man letzten Endes ein bisschen weniger Reflexionsmöglichkeiten darin hat. Literatur hat den Vorteil, dass man sowohl erleben als auch nachdenken kann. Das ist, glaube ich, in wenigen Medien so extrem stark in beiden Richtungen möglich. Ja, dass man völlig mitfiebern kann und gleichzeitig völlig gelassen darüber nachdenken kann. Und ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, wir leben nicht gerade in reflexionsfreudigen Zeiten, aber vielleicht kann das ein Argument sein. Ich finde, nach einer Serienorgie ist man irgendwann doch auch etwas unbefriedigt. Also das ist eine persönliche Erfahrung.
Das, sagen Sie, kann bei Literatur nicht passieren. Was ist denn so anders beim Lesen eines in Ihrem Sinne guten Romans?
Ja, weil man sich versucht, in die Figuren hineinzuversetzen erstmal. Also das ist immer der erste Impuls. Das wird einem im Studium dann ja ausgetrieben, man soll sich nicht so identifizieren und so weiter. Aber ich finde es völlig richtig, dass man zunächst mal versucht, sich drin wiederzuerkennen. Das ist auch typisch menschlich, denke ich. Ja? Also man hat diesen Nachahmungstrieb, das ist ja auch inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen. Das hat Aristoteles gewusst in seiner Poetik. Dieser Nachahmungstrieb ist da und der führt dazu, dass wir uns erstmal hineinprojizieren. Insofern ist jede Form von Literatur letzten Endes ein Beispiel für uns. In diesen Beispielen können wir uns zumindest mental erstmal und emotional ganz wichtig erproben. Und wir können das mal durchspielen und wir können uns in Figuren hineinversetzen, die uns völlig fremd sind, die wir eigentlich nicht ausstehen können oder im Gegenteil, die uns so nahe stehen, dass es uns unangenehm wird, deren Schwächen uns vielleicht auf eine Art und Weise, also bei Kafka zum Beispiel, uns auf eine Art und Weise dargeboten werden, dass wir es schon fast widerlich finden, in welcher Art und Weise wir uns da drin wiedererkennen können. Ja? Das sind alles Möglichkeiten, die die Literatur aufmacht. Und dieses Spielen damit, das ist ein Einüben in andere Lebensformen. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil der Literatur, dass sie uns das auf so eine intensive Art und Weise da bringt, ohne uns davon überwältigen zu wollen. Das ist der große Unterschied zum Bildschirm. Ne? Also sie will uns nicht einhüllen, verschlingen, ja? Am besten noch mit Duftstoffen später oder so, ja, sondern sie bietet uns das da, aber sie lässt uns auch die Möglichkeit, jede Sekunde uns darauf schon wieder zu distanzieren.
Sie haben nicht nur Sorge um die Menschen, die ohne Lesen die Chance auf ein besser gestaltetes Leben verpassen. Sie sorgen sich natürlich auch um die Literatur selbst. Was fürchten Sie? Wird aus Literatur immer mehr banale Unterhaltung für viele?
Ich glaube, die Literatur wird auf jeden Fall überleben und auch die anspruchsvolle Literatur. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, mit welchem Stellenwert. Literatur kann ja so viel sein. Es kann sozusagen der soziale Kitt sein, der die Welt zusammenhält, idealerweise, zumindest momentan. Und es kann ein verbindendes Diskussionsthema sein. Das ist wunderschön, wenn das funktioniert. Ich habe die Sorge, dass die Literatur zu einem Spartenphänomen wird. Ja, dass es eine große Masse an leichter Unterhaltung gibt, die absolut ihren Stellenwert hat. Das möchte ich auch betonen. Nur kann das halt nicht alles sein. Das ist jedem seinen Ort sozusagen. Und dass die anspruchsvolle Literatur dann nur noch in spezialisierten Kreisen gelesen wird und unter Spezialisten diskutiert wird, da verliert die Literatur daran und die Spezialisten auch. Das wird dann ein Elitenphänomen, das führt zur Austrocknung, das führt zu einer Reduktion der lebensweltlichen Bedeutung. Das führt dazu, dass man letzten Endes auch gar nicht mehr darauf hofft, dadurch im Austausch mit anderen geraten zu können. Diese soziale Funktion der Literatur ist mir eigentlich sehr wichtig. Ich denke, Literatur könnte eigentlich ein großes Bindeglied in der Gesellschaft sein.
Sie sind Romanist und Literaturkritiker für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nehmen als Beispiel für große Literatur natürlich am liebsten französische Schriftsteller Michel Houellebecq als Zeitgenossen für das 19. Jahrhundert, den Dichter Baudelaire, und bevorzugt zitieren Sie aus den Werken Gustave Flauberts. Was ist denn da Ihr Lieblingstext?
Eine Passage mag ich sehr gern, das ist die aus der Education Sentimentale. Die mag ich ungeheuer gern, die Passage, weil es einerseits einen mitreißt. Man denkt selbst, fantastisch, solche Momente kennt man. Man denkt, jetzt habe ich das Leben verstanden, jetzt habe ich das gefunden, was ich immer machen wollte. Und gleichzeitig ist es so völlig offensichtlich, dass das einfach gar nichts werden kann. Also Frédéric geht abends nach einem Abendessen mit Madame Arnoux, die er verheiratet ist und die er liebt, geht er spazieren und er meint, sie hätte ihm ihre Zuneigung endlich gezeigt. Er war mitten auf dem Pont Neuf stehen geblieben und barhaupt mit offenem Hemd atmete er in tiefen Zügen die frische Luft. Und doch fühlte er aus dem Innersten etwas Unerschöpfliches aufsteigen, einen Schwall von Zärtlichkeit, der ihn schwächte, wie das Schwanken der Wellen vor seinen Augen. Von einem Kirchturm schlug es eins, gedehnt, als riefe ihn eine Stimme. Da erbebte seine Seele in einer jener Erschütterungen, bei denen man meint, in eine höhere Welt versetzt zu werden. Eine außergewöhnliche Kraft, deren Zweck er nicht kannte, war über ihn gekommen. Er fragte sich ernsthaft, ob er ein großer Maler oder ein großer Dichter werden würde. Und er entschied sich für die Malerei, denn die Erfordernisse dieses Faches würden ihn Madame Arnoux näher bringen. Er hatte also seine Berufung gefunden. Sein Lebensziel lag nun klar vor ihm und die Zukunft stand fest.
Und zum Schluss natürlich die Frage, was meinen Sie, Herr Bender, welche Werke sollten unbedingt mit Lesezeichen versehen im Regal stehen, also welche helfen zuverlässig durchs Leben?
Das sind sehr individuelle Sachen, denke ich. Also okay. Welche Geschichten haben einen berührt? Bei mir ist, wie gesagt, Flaubert dabei, James Joyce, Ulysses ist für mich einer der ganz großen Texte. Auf jeden Fall gehören die Lyriker dazu, die ich aufgenommen habe. Ich mag James Salter auch, der mich berührt wie wenige andere. Dann gibt es auch ganz große Autoren im Hintergrund, die man, denke ich, einfach kennen sollte, weil sie einem Grundsituationen des Menschlichen auf eine Art und Weise entwerfen, wie man sie sonst nicht kennt. Also Homer in der Odyssee oder Dante in der Divina Commedia. Also das sind Texte, denke ich, die einem sozusagen Grundweichen stellen im Leben.
Der Romanist Niklas Bender, Professor an der Universität Trier, war das, in seinem Buch Verpasste und erfasste Möglichkeiten – Lesen als Lebenskunst plädiert er fürs Lesen von guter Literatur. Erschienen im Schweizer Verlag Schwabe, 143 Seiten, 17,50 €.